In den letzten Tagen haben sich die Meldungen ja immer wieder überschlagen. Es war eigentlich absehbar, die russischen Truppen waren um die Ukraine rum schon gut postiert. Wie würden Sie denn das sehen? Ist es überraschend gekommen, dass es jetzt tatsächlich zu einem Angriff gekommen ist?
Die Hoffnung hat bis zuletzt bestanden, dass Diplomatie sich durchsetzen könnte. Aber es war eine Fehlkalkulation. Putin hat gespielt, Putin hat gelogen, Putin hat getäuscht, hat viele ins Leere laufen lassen, als Olaf Scholz in Moskau zu Besuch war, als Emmanuel Macron in Moskau zu Besuch war, liefen bereits die Vorbereitungen für die Anerkennung, die staatliche Anerkennung der Teilrepubliken in der Ostukraine. Und man muss klar sagen, dass das nach einem großen Masterplan hier abläuft. Genau am Tag nach der Beendigung der Olympischen Winterspiele in Peking hat Putin weitere Anweisungen gegeben. Und das ist nicht überraschend. Die westlichen Diplomaten sind ja schon seit geraumer Zeit aufgerufen worden, abzuziehen aus Kiew. Die internationalen Institutionen haben ihre Mitarbeiter auch aufgefordert, das Gleiche zu tun. Man war also sehr wohl vorgewandt. Und diese massive Truppenkonzentration von über 100.000 Leuten an drei Fronten der ukrainischen Außengrenzen, also vor allen Dingen über Weißrussland schnell vorzustoßen nach Kiew, das hat sich für Militärstrategen abgezeichnet, dass hier mehr ist im Gange als nur eine Drohgebärde, von der man die längste Zeit eigentlich ausgegangen ist.
Sie haben ja schon gerade beschrieben, es wurden viele diplomatische Versuche im Vorfeld gemacht. Trotzdem gab es jetzt diese Eskalation. Welche Möglichkeiten hat denn die EU jetzt darauf zu reagieren? Oder was bleibt jetzt noch an nächsten Schritten?
Zunächst wird man sich nochmal fragen müssen im Rückblick, welche Chancen der Kompromisslösung es gegeben hätte. Und hier würde ich sagen, müsste man ansetzen bei der grundsätzlichen Frage, war es richtig, mit der Überlegung zu spielen, der Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft zu offerieren oder ihr das sozusagen auch nahezulegen, was übrigens innerhalb des Atlantischen Bündnisses absolut umstritten war. Ich erinnere an die Situation 2008, als George W. Bush vorschlug, Georgien in die NATO aufzunehmen. Und damals hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy das abgelehnt. Die Position war eigentlich bisher auch bei der Ukraine so. Man hat nie dem Zelensky so klar vermittelt, artikuliere einen NATO-Optionsverzicht. Das wäre der erste Schritt gewesen, um auch Putin unter Druck zu setzen. Der nächste Schritt wäre gewesen, der Versuch einer Entmilitarisierung der Ukraine für das klare Bekenntnis von Kiew, nicht der NATO beitreten zu wollen. Bei einem Abzug aller bewaffneten Streitkräfte, also einer Entwaffnung der Ostukraine, wäre der nächste Schritt gewesen, dass sich man verpflichtet, die Unabhängigkeit der Ukraine zu garantieren. Das hätte erfolgen müssen, praktisch als ein nächster Schritt, gleichsam seitens der Europäischen Union, seitens der Vereinigten Staaten von Amerika, seitens der Russischen Föderation. Und dann hätte man in einem weiteren Schritt auch schauen können, ob man in der Ostukraine eine Autonomielösung oder eine Kondominiumslösung finden würde. Und der Abschluss des Ganzen wäre die Erklärung einer immerwährenden Neutralität seitens der Kiewer Regierung gewesen. Und das hätte womöglich alles im Vorfeld, aber schon viele Monate bevor diese ganze Eskalation jetzt eingetreten ist, sorgsam abgestimmt werden müssen. Und das hätte Putin zumindest von den Überlegungen, militärisch einzugreifen in der Ukraine, wahrscheinlich abgehalten. Das alles ist nicht gekommen. Die Frage ist, ob diese Diplomatie, von der wir immer sprechen, diese Option alle auf den Tisch gelegt hat und ob auch Zelensky bereit gewesen wäre, das mitzuspielen und letztlich, ob das Putin gereicht hätte. Letztlich muss man sagen, rollt jetzt der Panzer, fährt die militärische Gewalt über alle möglichen Kompromissvarianten hinweg. Die Züge sind abgefahren. Die NATO erlebt eine weitere Niederlage. Nach dem panikartigen Fluchtvorgang in Afghanistan, die Europäische Union mit der östlichen Partnerschaft und der europäischen Nachbarschaftspolitik steht vor einem Scherbenhaufen. Es ist eine Katastrophe und man kann eigentlich auch kaum hoffen, dass die Sanktionen auf die Schnelle kurzfristig greifen werden. Russland ist sanktionserfahren. Es gibt ja schon seit der Annexion der Krim Sanktionen, auch wenn sie jetzt verschärft werden. Man darf auch eines nicht vergessen, Russland verfügt über eine gewaltige Menge an Goldreserven, auch an Devisen, wobei der Ausschluss aus dem internationalen Zahlungsverkehr tatsächlich ein Problem wird für Russland, aber man darf auch ein anderes nicht unterschätzen. Das russische Volk ist leidensfähig. Das ist in der Geschichte immer so gewesen. Und die Medienlandschaft, die hat Putin im Wesentlichen im Griff. Das muss man auch sagen. Der große Teil der russischen Bevölkerung steht, was wir bis zuletzt sagen konnten, eigentlich hinter seiner Politik.
Eine Frage, die oft auftaucht, ist die Frage nach den Motiven Putins. Was will der eigentlich? Und so ein bisschen haben Sie es schon anklingen lassen. Er hat eine starke Freundschaft in Richtung Osten. Er hat gewartet, bis die Olympischen Spiele durch sind. Und dann ist die Eskalation weitergegangen. Manchmal hat man den Eindruck, hier werden unterschiedliche Spiele gespielt. Die Diplomatie und die Diplomaten sprechen miteinander. Aber im Endeffekt wird dann doch was anderes gemacht. Was sagen Sie zu Putins Motiven?
Hier wird man nochmal eine Frage vorher stellen müssen, wer ist Putin und in welchem Kontext ist er sozialisiert worden? Und Putin ist ein Mann des Geheimdienstes, das muss man klipp und klar sagen. Und wer einmal beim Geheimdienst war, wird nie mehr ganz davon loskommen. Es gibt Leute, die sagen, einmal Geheimdienst, immer Geheimdienst. Und Geheimdienste arbeiten mit allen Mitteln, nicht nur mit Desinformation, nicht nur mit Infiltration, nicht nur mit Propaganda, sondern eben auch mit allen möglichen Formen des Einsatzes von Gewalt. Das ist eben dann auch physische Gewalt. Und das ist auch der Punkt, dass man den Einsatz kriegerischer Mittel, militärischer Mittel nicht mehr ausschließt. Wir wissen, dass Putin als Geheimdienstoffizier in Dresden das Ende der DDR als etwas für ihn höchst Unerfreuliches und Unangenehmes erlebt hat. Er hat die Zeit dort genossen. Die Bockwürste in Sachsen haben ihm immer gut geschmeckt. Dass das zu Ende geht, Sie müssen sich vorstellen, das war auch eine der Trophäen der Roten Armee, Ostdeutschland praktisch zu besetzen, im Austausch mit Sachsen und Thüringen auch einen Sektor in Berlin zu bekommen. Berlin, Ostdeutschland war Teil sozusagen des Sieges über den Antifaschismus. Und von dort abzuziehen, wenn auch nicht sofort, das ist erst 1994 unter Jelzin geschehen und zuvor das Ende der Sowjetunion im Jahre 1991, das hat Putin sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, ist für ihn die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und was immer wieder gesagt wird, dass er unter einem Art Trauma leidet, einem postimperialen Schocktrauma, das, denke ich, sollte man nicht unterschätzen. Er ist groß geworden in dieser Sowjetunion, in einem Riesenreich, das weite Teile der Mitte und des Ostens Europa auch beherrscht und unter ihrer Kontrolle gehalten hat. Dass er da zurück will in gewisser Weise, mit Blick auf das Territorium der ehemaligen Sowjetunion und der damals bestehenden Volksrepubliken und Sowjetrepubliken, weiß ich nicht, ob man so weit gehen kann, aber dass er den Stellenwert Russlands als Großmacht, als zu respektierende Großmacht wünscht und dass er jegliche Art von Geringschätzung, Respektlosigkeit von sich weiß, diesbezüglich, das scheint evident. Die Aussage vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama, dass Russland, so etwas despektierlich von oben herab gesagt, nur mehr eine Art Regionalmacht sei, das hat ihn sicher getroffen. Und wir haben ja schon gesehen, dass er im Georgien-Konflikt sofort massiv auch eingegriffen hat. Wir wissen seit geraumer Zeit, wie stark Russland involviert war im Syrienkrieg, jetzt mit Zugang zum Mittelmeer und spätestens mit der Annexion der Krim und den massiven Versuchen der Destabilisierung in der Ostukraine wird deutlich, dass Putin die Nachkriegsordnung, wie sie getroffen wurde, im Zeichen einer völlig entkräfteten und paralysierten und schwachen Sowjetunion so getroffen, wie es war 1990, 91 nicht hinnehmen will. Und das scheint mir, sind Hauptbeweggründe, aber was noch viel tiefer geht als NATO, Ukraine, Mitgliedschaft, ja oder nein. Ich denke, die Vorgänge in Weißrussland mit den Massendemonstrationen junger Menschen gegen das Regime von Lukaschenka oder Lukaschenko, man kann beide Varianten aussprechen, war auch ein Warnsignal nach dem Motto, gibt es eine Transformation in Richtung einer stärkeren Demokratisierung von Belarus? Und das will er sicher auch verhindern, dass eine stärkere Tendenz zu einer Transformation im Sinn von Demokratisierung auch über Ukraine, über Weißrussland sein eigenes Herrschaftsgebiet und damit auch seine eigene Machtstellung betrifft und berührt. Und das gilt es für ihn auf jeden Fall zu verhindern. Das ist meine Analyse.
Wir können ja sagen, wir sind weit weg von der Ukraine hier. Natürlich sind wir als Deutschland in Bündnissen und als Teil von Europa involviert. Aber werden wir hier Auswirkungen dieser Krise spüren? Wie ist da Ihre Einschätzung? Welchen Einfluss wird jetzt diese Lage auf unser alltägliches Leben haben?
Kiew, die Ukraine, beide sind gar nicht so weit weg. Und wir sollten nicht vergessen, wir leben längst in einem globalen, vernetzten Kommunikations- und Wahrnehmungssystem. Das heißt, wir werden nicht das erleben, was mich ein Journalist gefragt hat, sind wir sozusagen in einer Situation wie 1914 vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der ein Flächenbrand war, eben dann ein Weltkrieg wurde. Das wird es nicht sein, weil die USA, weil die NATO schon jetzt im Vorfeld des Einmarsches, der Intervention, der militärischen Intervention der russischen Streitkräfte klargemacht hat, dass sie nicht involviert sein wird. Das heißt, es wird keinen militärischen Beistand, jedenfalls formell, offiziell für die Ukraine geben können, weil die Ukraine auch nicht Mitglied der NATO ist. Man wird die Ukraine finanziell noch mehr unterstützen als bisher. Deutschland ist Nummer eins, was die Wirtschaftshilfen für die Ukraine angeht. Man wird auch, was nicht unproblematisch ist, die Ukraine verstärkt mit Kriegsmaterial, mit Rüstungsgütern, mit Waffen versorgen. Und man wird alles tun, was die Flugraumüberwachung angeht, über Fernaufklärung, die ukrainischen Streitkräfte versuchen zu informieren, wie die Dinge sich entwickeln. Nur, ich fürchte, all das kommt zu spät. All das ist Schnee von gestern. Der russische Vormarsch ist im Gange. Und es wird tatsächlich nicht nur um den Donbass gehen oder um die Frage, wird man diese Waffenstillstandsgrenze überschreiten, es geht um mehr. Die NATO, wie gesagt, steht vor einer weiteren Niederlage und auch die Europäische Union vor einem Scherbenhaufen. Was bedeutet das für das alltägliche Leben? Es beginnt bei der Energie, bei der Energieversorgung. Wir haben bereits vor dieser Eskalation der Ukraine-Krise einen steigenden Anteil von Preisen bei Öl, bei Erdgas vor allen Dingen. Und das wird sicher auch auf vielen anderen Ebenen zu spüren sein. Man wird auch natürlich hier in Deutschland auch schauen, wer hat Verbindungen zu Russland, welche Geschäftsbeziehungen gibt es, welche Unternehmen exportieren dorthin, welche Unternehmen beziehen von dort Rohstoffe oder was auch immer. Das alles wird davon betroffen sein. Das heißt, dieser Krieg ist zwar in gewisser Weise ein Regionalkrieg, militärisch und bündnisspezifisch. Die Ukraine steht als Opfer da, ist in keinem Bündnis, hat zwar ein EU-Assoziierungsabkommen, das man sicher aktivieren wird, aber es ist militärisch der russischen Militärgewalt ausgeliefert. Das dürfte, glaube ich, unabwendbar sein. Und die Folgen sind aber auf vielen anderen Ebenen mannigfaltig und massiv. Wir können nicht so tun, als wäre das ein Konflikt, der uns nichts angeht und der uns unberührt lässt.